HR Info. Das Interview.
Mit Heidi Radwilas. Als er jung war, gab es in der elterlichen Wohnung noch nicht mal einen Tisch, wo er seine Hausaufgaben hätte machen können. Keinen ruhigen Platz. Heute kämpft er dafür, dass Bildung nicht mehr vom Elternhaus abhängt. Die Rede ist von Korhan Ekinci, seit wenigen Monaten Vorsitzender des Landeselternbeirats in Hessen. Als solcher vertritt er mit seinen Kollegen die Interessen der hessischen Eltern gegenüber der Politik. Und in der Bildungspolitik, sagt Ekinci, liegt einiges im Argen. Angefangen bei der Lehrerausbildung bis hin zu den Ganztagsschulen. Zum Start des Schuljahres spreche ich mit ihm darüber, wie er es trotz schlechterer Voraussetzungen doch bis zum Wirtschaftsinformatiker gebracht hat, was er in der Bildungspolitik erreichen will und warum er, obwohl er selbst Parteimitglied ist, Parteilabel manchmal so gar nicht mag. Korhan Ekinci, jetzt bei HR Info das Interview. Herr Ekinci, neuer Vorsitzender des Landeselternbeirats in Hessen, das sind Sie schon über 2 Monate. Aber ich würde sagen, so richtig los geht es wahrscheinlich für Sie jetzt auch zum Start des neuen Schuljahres. Deswegen machen wir das Interview auch jetzt zum Start des neuen Schuljahres. Und da habe ich Ihnen was mitgebracht gleich mal. Das ist hier in unserer hr-info-Interview-Box. Ich würde Sie bitten, dass Sie da mal reinschauen. Da tun wir immer Sachen rein für unsere Interviewgäste, die irgendwie für die Gäste von Belang sein könnten.
Oh, okay.
Und jetzt schauen Sie doch mal
rein. Da bin ich jetzt aber gespannt.
Ja.
Schauen wir doch mal.
Schauen Sie mal rein.
Was da in der Kiste drin ist. Oh, eine Schultüte.
Eine Schultüte.
Eine Miniaturschultüte.
Eine Miniaturschultüte. Anlass, okay. Sie sind neu im Job und das Schuljahr fängt neu an und Ihr Thema ist die Schule. Wollen Sie mal reinschauen, super. Was drin ist in der Schultüte? Es ist nicht nur Leckeres drin, sage ich gleich.
Das kann jetzt wahrscheinlich keiner sehen, es sei denn, wir machen ein Foto auf die Webseite. Aber die Schultüte sieht so schön aus, dass ich sie kaum aufreißen möchte. Ich mache es jetzt aber trotzdem.
Sie können aufreißen oder, wenn Sie möchten, das Schleifchen oben einfach lösen.
Das ist liebevoller, das mache ich doch einfach mal. So, ich finde darin ein Miniatursportauto.
Ein Sportwagen, richtig.
Genau. Und ein Fotorahmen mit einem Bild von Professor Dr. Lorz darin.
Richtig, der Kultusminister.
Unserem Kultusminister, genau. Und einem Tintenkiller.
Richtig.
Okay. Ich habe alles erkannt.
Wir haben schon mal alles erkannt, das ist schon mal sehr gut. Und die Reihenfolge, in der ich die Sachen aufgerufen hätte, haben Sie auch gleich richtig benannt. Ich würde nämlich ganz gerne anfangen mit dem Sportwagen. Der soll nämlich stehen für die Schnellfragerunde, die ich gerne mit Ihnen machen würde, so eine Art Steckbrief, weil nicht jeder im Land Sie jetzt schon kennt. Okay. Und dann kann man auf die Schnelle einfach mal ein paar Daten abfragen. Und ich fange an. Alter?
Ich bin 37.
Geboren in?
Berlin.
Staatsangehörigkeit?
Deutsch. Und nur Deutsch.
Herkunft?
Ich bin gebürtiger Berliner. Meine Familie mütterlicherseits ist eher griechisch, meine Familie väterlicherseits war irgendwann mal türkisch.
Und Ihr Beruf?
Ich bin Bereichsleiter in einem mittelständischen Unternehmen in Wiesbaden.
Und was haben Sie in Anführungszeichen gelernt oder studiert?
Ich habe 2 Studien abgeschlossen. Einmal Wirtschaftsinformatik, darin habe ich ein Diplom an der Berufsakademie gemacht. Und einen Bachelor in BWL habe ich noch gemacht.
Der Familienstand?
Ich bin verheiratet.
Und mit wem sind Sie verheiratet?
Mit Frau Dr. Katharina Ekinci, geborene Schröder, Ärztin hier im Rheingau-Taunus-Kreis.
Und Kinder?
Wir haben 2 Kinder, eine Tochter, die ist 7, wird dieses Jahr 8, geht in die 2. Klasse und ein Sohn, der ist 5, der geht noch in den Kindergarten.
Sie wohnen in?
In Taunusstein.
Parteizugehörigkeit?
Ich bin Sozialdemokrat.
Hobbys?
Ehrenamt vor allem, das frisst am meisten Zeit. Und wenn ich mal Freizeit habe, gehe ich klettern.
Jetzt haben Sie schon gelacht bei den Hobbys und haben gesagt Ehrenamt. Das ist nämlich meine letzte Frage, die ich da diesbezüglich an Sie habe. Engagements neben dem Beruf und neben dem Vorsitz im Landeselternbeirat. Was machen Sie sonst noch?
Genau, also das ist genau der Grund, warum ich lache. Allein schon der Vorsitz im Landeselternbeirat, der frisst schon so 2-3 Abende die Woche. Daneben bin ich im Ehrenamt tätig für die Elternarbeit in meiner Stadt Taunusstein, dort im Gesamtelternbeirat, allerdings auch im Schulelternbeirat meiner eigenen Schule. Das ist ganz genauso wichtig wie die Landesarbeit, wie ich finde. Und was ich neben dem Beruf noch mache, ich glaube, das ist auch das, worauf Sie hinaus wollen, ist auch ein bisschen Wahlkampf für meine eigene Person, denn ich stelle mich dieses Jahr als Bürgermeisterkandidat in unserer Nachbargemeinde in Schlangenbad auf.
Ich wollte auf noch was hinaus, und zwar haben Sie ja noch Lehraufträge.
Ach ja, das habe ich jetzt als Beruf eingeordnet. Ja, ich mache Lehraufträge. Derzeit habe ich einen Lehrauftrag für das Wintersemester an der Hochschule Mainz und habe ein Engagement an der Hochschule Wiesbaden. Da werde ich im kommenden Semester einen Lehrauftrag machen und einige Projekte begleiten.
Das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis Sie all das aufzählen konnten, was Sie da so alles machen und vorhaben. Bekommt Ihre Familie Sie überhaupt noch zu sehen?
Das Schöne ist, vieles davon kann ich zusammen mit der Familie machen. Klar, Landeselternbeirat bin ich allein unterwegs. Da haben die, hat die Familie nichts davon, es sei denn, wir haben die Sitzungen irgendwo, wo es schön ist. Die ordentlichen Sitzungen des Gremiums sind halt immer am Wochenende. Und wenn wir einen schönen Ort haben, dann kommt die Familie mit. Und während wir die Sitzung haben, ist erst meine Frau mit den Kindern allein unterwegs. Und am Abend und am nächsten Tag haben wir dann gemeinsam Zeit. So verbindet man das eine mit dem anderen. Klar ist, ich könnte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich würde mir auch wünschen, mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Sie würden sich auch wünschen, mehr Zeit mit mir zu verbringen. Das ist halt so. Die Frage stellt sich trotzdem nicht, ob es das Richtige ist, was ich tue, denn meine Familie ist stolz auf mich. Also selbst meine Tochter mit 7 Jahren, die jetzt bald 8 wird, sagt, wie stolz sie darauf ist, dass ihr Papa da in der Schule immer unterwegs ist. Wir hatten jetzt am Dienstag Einschulung der ersten Klassen. Das war richtig toll. Mhm. Denn die zweiten Klassen, da, wo jetzt meine Tochter drin ist, die machen dann eine Aufführung für die ersten Klassen. Und ich habe da halt ein Grußwort gesprochen. Und als wir aus dieser Veranstaltung rauskamen, hat meine Tochter gesagt, sie ist total glücklich, dass sie ihre Rolle gesprochen hat ohne Fehler, aber sie ist noch viel glücklicher, dass ihr Papa derjenige war, der dort die Begrüßung sprechen durfte. Also die bekommen das schon sehr intensiv mit. Meine Frau und ich versuchen eben die Zeit nicht, weil wir es quantitativ nicht hinbekommen, nicht viel zu verbringen, sondern wir versuchen die Zeit qualitativ zu gestalten. Also das Stichwort ist Quality Time.
Gut, das ist ein verbreitetes Stichwort. Ja. Viele wollen es, wenigen gelingt es. Aber gut, warum muss es denn so viel auf einmal sein eigentlich, was Sie so anpacken? Ja, man könnte ja auch ein bisschen weniger machen.
Ja, weil es das Richtige ist. Ich bin in einer Lebensphase, in einem Alter, wo ich scheinbar unendlich Energie habe. Also es erschöpft mich all das nicht, was ich mache.
Das freut mich sehr für Sie. Hört man selten sowas.
Es fühlt sich einfach alles richtig gut an. Und es ist auch so, dass ich auch in einer beruflichen Situation bin als Führungskraft in einem Unternehmen, einem mittelständischen Unternehmen, wo auch alle Verständnis dafür haben, für das, was ich mache und auch das gut finden, dass ich dann auch diese Zeit neben dem Beruf bringen kann. Das heißt, Familie stimmt, Beruf stimmt, Energie stimmt. Wir haben also eine super Ausgangssituation, dass ich mich für unsere Gesellschaft einsetzen kann. Und es fühlt sich am Ende des Tages einfach gut und richtig an, das alles zu tun.
HR Info, das Interview mit Korhan Kinci, neuer Vorsitzender des Landeselternbeirats in Hessen. Ich würde ganz gerne mal zum nächsten Utensil kommen, was ich Ihnen in die Schultüte gepackt hatte. Sie haben den Bilderrahmen schon ganz schön aufgestellt vor sich.
Ja.
Und es ist ein Bild drin, Sie haben es selber gesagt, ein Bild des Kultusministers Lords. Würden Sie sich denn das Bild zu Hause aufhängen?
Oh, da müsste ich drüber nachdenken. Ich habe zu Hause nur Bilder von meiner Familie aufgehängt. Ich vermute nein, denn das hat jetzt mit dem Professor Dr. Lords nichts zu tun. Ich finde ihn toll, den Typen. Es hat einfach damit zu tun, dass ich mir zu Hause einen Raum geschaffen habe, wo ich mit Politik nichts zu tun haben möchte.
Sie haben jetzt eben gerade gesagt, ich finde den toll, den Typen.
Ja.
Hier in der SPD im Landtag, da bekommt der Kultusminister ja ganz schön auf die Mütze. Da ist so die Rede hier und da von Minister ahnungslos und so weiter. Ja. Sie werden da jetzt einen anderen Weg fahren, weil es hätte ja auch sein können, dass Sie sagen, den Druck der SPD weitertragen, auch in den Landeselternbeirat.
Nein, nein, oh Gott, nein. Auf gar keinen Fall werde ich irgendwie einen SPD- oder sonstigen Parteidruck in meine Arbeit einfließen lassen. Als Vorsitzender des Landeselternbeirats arbeite ich absolut unparteiisch. Ich habe auch gar keinen Druck in irgendeiner Form, irgendwas zu tun gegenüber dem hessischen Kultusministerium. Er ist mein Kultusminister und entsprechend behandle ich ihn mit Respekt, konstruktiv an der Sache orientiert. Wir sind inhaltlich nicht einer Meinung. Es gibt vieles, was ich an dem, was wir gerade aktuell zum Schulstart erleben, nicht einverstanden bin. Ja? Und der Landeselternbeirat als Gremium, nicht ich als Person, sondern das Gremium, hat vieles an der Arbeit zu kritisieren. Wir haben einen Fachkräftemangel bei den Lehrern.
Da kommen wir, wir gleich noch
gut,
drauf.
Gut, Entschuldigung, ich hab ausgeholt. Nee, aber nochmal zu seiner Person. Ich finde ihn als Person wirklich sympathisch. Ich gebe ihm gerne die Hand. Ich kann mit ihm konstruktiv arbeiten. Inhaltlich sind wir nicht einer Meinung. Das ist auch okay, das ist Demokratie.
Mir geht es um was anderes. Ja? Mir geht es darum, Sie sind ja nun mal bei der SPD.
Ja.
Und den Hut, den zieht man ja sozusagen nicht aus einfach. Ja? Also die Frage der Neutralität interessiert mich an der Sache.
Also ich bin bei der SPD, weil die SPD mein Gedankengut am besten entspricht. Ich passe mein Gedankengut nicht der Linie der SPD in irgendeiner Form an. Es gibt auch durchaus Punkte, wo ich nicht mit der SPD einer Meinung bin. Das trage ich dann auch innerhalb der SPD nach vorne und habe dann auch die Gelegenheit, dadurch, dass ich jetzt in diesen hohen Ehrenämtern bin, auch bei der SPD Änderungen herbeizuführen. Also es wird ja auch auf mich gehört. Es ist aber nicht umgekehrt der Fall, dass die SPD in irgendeiner Form beeinflusst, wie ich meine Arbeit mache oder wie ich denke oder wie ich zu bestimmten Dingen stehe.
Also Neutralität ist Ihnen wichtig, fragt deshalb auch nochmal nach, weil Sie ja, Sie haben gesagt, Sie bewerben sich als Bürgermeister in Schlangenbad. Ja. Das tun Sie ja auch parteilos.
Ich mache es überparteiisch, das möchte ich abgrenzen. Der Wahlvorschlag ist ohne Parteinennung erfolgt, weil mich unterstützen nicht nur Mitglieder der SPD, sondern auch zahlreiche Mitglieder der Grünen, da sind noch Mitglieder der FDP dabei und vor allem auch ganz viele parteilose Bürgerinnen und Bürger dabei, die diese Kandidatur tragen. Und da fände ich es falsch zu sagen, ich bin SPD-Kandidat. Denn sobald ich das mache, bekommt diese ganze Kandidatur eine Färbung, die nicht gerechtfertigt wäre.
Da muss ich Sie jetzt mal ketzerisch fragen.
Gerne.
Warum sind Sie denn eigentlich SPD-Mitglied, wenn man sagt, man muss sich ja dann doch eigentlich wieder distanzieren? Sie müssen ja nicht Mitglied sein einer Partei.
Nee, Distanzierung ist auch das Falsche. Warum bin ich Mitglied? Weil eine Einzelperson, ein Einzelkämpfer einfach nichts erreichen kann. Wir brauchen einander, wir müssen miteinander arbeiten, wir müssen miteinander Inhalte erarbeiten. Und da sucht man sich natürlich eine Partei, die inhaltlich an einem ganz nahe dran ist. Aber abgrenzen werde ich mich von Ihnen nicht. Ich bin Sozialdemokrat. Das mag dem einen oder anderen gefallen, dem einen oder anderen nicht. Das ist so, das gehört zur Demokratie einfach dazu. Wenn ich sage, ich bin neutral, dann weiß jeder, der mich gut genug kennt, dass ich das auch so lebe.
Jetzt würde ich Sie ganz gerne mal fragen, warum Ihnen eigentlich das Thema Bildung so wichtig ist. Wo kommt das her?
Aus zweierlei Richtung. A, ich habe Kinder, die ausgebildet werden sollen. Dafür kann man kämpfen. Dafür kämpfen Lehrer Tag für Tag. Und zum anderen auch, weil ich an der Hochschule lehre. Und ich merke über die verschiedenen Jahre hinweg und auch aus verschiedenen Bundesländern hinweg, dass wir unterschiedliche Bildungsstandards wahrnehmen können, wenn die Studierenden und fertig Ausgebildeten dann bei uns an der Hochschule ankommen. Und da merke ich, mit einem gewissen Einfluss auf die Qualität kann man dann auch an der Hochschule mehr Qualität erzeugen. Ja, also das heißt, wir bilden in der Schule das Fundament für das, was später an der Hochschule oder in der Berufsausbildung passiert. Und das ist mir wichtig.
Ich frage aber auch deshalb, weil Ihre Eltern ja, sagen wir mal, eher der Arbeiterklasse, ich will jetzt mal diesen Kampfbegriff nennen, angehören oder angehört haben. Der Vater ist Schlosser, die Mutter ist Putzfrau. Sie sind jetzt einen ganz anderen Weg gegangen. Sind Sie da sozusagen in Ihrer Familie das Einhorn oder ist das ganz normal?
Ich finde, das ist ganz normal. Das sollte auch normal sein, dass vom Familienhaus nicht abhängig ist, was dann die Kinder machen. Wir haben im Grunde eine Bilderbuchsituation erlebt, was Bildung zu Hause angeht. Ja, ich nehme Ihren Begriff mal auf. Ja, meine Familie war eine klassische Familie der Arbeiterschaft. Mein Vater war ungelernter Schlosser, hat als ungelernter Schlosser in Berlin gearbeitet. Meine Mutter hat als Putzfrau gearbeitet, ist dann auch als solche in Rente gegangen später. Und sie haben ihren Sohn in die Schule gehen lassen, solange er es konnte. Ich habe zuerst meinen Realschulabschluss gemacht, danach habe ich gedacht, ich schaffe auch noch ein Abi, habe mein Abi gemacht und danach habe ich gedacht, ach, ich schaffe auch das Studium und habe auch das gemacht. Und meine Eltern waren immer für mich da, soweit sie es finanziell stemmen konnten. Und es war bei denen natürlich auch mit Abstrichen verbunden. Und es ging auch deswegen, weil ich ein Lernumfeld hatte, wo ich meine Eltern einfach für meine Hausaufgaben nicht gebraucht habe. Ich bin im gut bürgerlichen Berlin-Zehlendorf aufgewachsen. Ich hatte einen sehr guten, breiten Freundeskreis. Da konnte man sich auf seine Freunde verlassen beim Lernen und eben nicht auf das Elternhaus. Das war für mich auch eine wichtige Lektion, dass ich jetzt auch politisch nach außen trage, dass eben das Elternhaus keine Rolle spielen darf.
Da würde ich gerne sofort einhaken. Sie fordern ja genau eben sehr viel mehr tatsächliche Ganztagsschulen, auch hier in Hessen, weil Sie eben sagen, Bildung darf mit dem Elternhaus nicht so viel zu tun haben. Es gibt ja jetzt hier in Hessen ganz unterschiedliche Angebote, was die Schulen so machen. Manche machen klassisch um 1 Uhr Schluss und dann geht's nach Hause. Andere bieten dann noch eine mehr oder weniger qualifizierte Hausaufgabenhilfe, bisschen Spielerei sozusagen oder Spielzeit am Nachmittag. Und andere haben so ein wirklich durchstrukturiertes Programm von morgens bis nachmittags, wo dann die Hausaufgaben auch schon gut erledigt werden und die Kinder nichts mehr zu tun haben. Das wird hier auch vom Kultusminister, wird es auch immer sozusagen benannt als Wahlfreiheit für die Eltern. Auch gerade bei der höheren Schule kann man ja gucken, auf welche Art von Schule man die Kinder gibt. Die SPD kritisiert das, Sie auch.
Jetzt sind wir schon wieder in Parteiklüngel gelandet. Ich sage jetzt mal eine persönliche Meinung, ohne irgendeine Parteiprägung. Ein Angebot ist ein Angebot, das darf kein Zwang werden. Und wenn ich von Ganztagsangebot rede, dann rede ich davon, dass Menschen, wo Vater und Mutter oder der alleinerziehende Teil gerne arbeiten möchte, zwei Dinge angeboten bekommt. Erstens, das Kind wird ordentlich versorgt, sicher untergebracht. Und zweitens, in der Zeit bekommt es ein Bildungsangebot. Und zwar ein qualifiziertes Bildungsangebot durch entsprechend ausgebildete Fachkräfte. Das, was ich kritisiere, ist dort die Varianz im Angebot des Ganztagesprogramms. Denn wir haben teilweise Schulen, die sagen, wir sind eine Ganztagsschule, aber da geht es nur darum, die Kinder irgendwie unterzubringen. Das reicht mir nicht. Es geht nicht darum, die Kinder irgendwie unterzubringen. Es geht auch gar nicht darum, dass sie nur Hausaufgaben machen. Das heißt, wenn sie den ganzen Tag in der Schule verbringen, dann gehört am Nachmittag ein strukturierter Plan, Projekte, Dinge, die Kinder machen, die noch Spaß machen, aber auch gleichzeitig sie beim Lernen unterstützen, weil wir wissen alle, dass im Unterricht die Lernziele nicht erreicht werden können. Das muss in irgendeiner Form auch nachmittags passieren. Im Augenblick, wenn wir auf Schulen gehen, die eben keine Ganztagsschulen sind, die ab 13 Uhr Schluss haben, ab 14 Uhr die Kinder zu Hause sind, da erwarten wir von ihnen, dass sie Hausaufgaben machen. Und da hängt es ganz stark vom Elternhaus ab, ob sie die Hausaufgaben machen können. Ich kann von meiner persönlichen Lebenserfahrung sagen, wir hatten zu Hause in unserem Wohnzimmer und unserem Esszimmer hatten wir keinen Tisch, an dem ich sitzen und Hausaufgaben hätte machen können. Es gab keine ruhige Zone. Und ich möchte einfach, dass das Elternhaus, was die Lehre angeht, einfach komplett außen vor gelassen werden kann, wenn es denn notwendig ist. Und das ist das, was ich kritisiere. Das haben wir noch nicht flächendeckend, da wo Ganztagsschulen angeboten sind. Ich finde es aber gut, dass es auch Möglichkeiten gibt für Familien, die dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen wollen, dass sie die Kinder eben nicht den ganzen Tag in die Schule bringen. Da kommt es auf den Bedarf an. Es gibt ja auch genug Familien, die sich dazu entscheiden, und das ist auch in Ordnung, dass die Mutter oder der Vater zu Hause bleiben und sich um die Kinderbetreuung kümmern und die dann auch die Zeit und auch den Intellekt haben, bei der Hausaufgabenbetreuung zu helfen. Und das, warum sollte man das diesen Menschen verbieten?
Richtig, aber Sie sagen ja im Grunde genommen nichts anderes als das, was wir jetzt im Augenblick schon hier sehen. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, zumindest in den größeren Städten kann man auf der höheren Schule sein Kind in den Stadtteil oder in jenen Stadtteil schicken. Da hat man große Wahlmöglichkeiten, auch was die Nachmittagsgeschichte angeht. Wo ist denn jetzt eigentlich Ihre Kritik?
Die Wahlmöglichkeit ist auf dem Papier, denn die Kapazitäten reichen nicht aus auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass eben das Verständnis für Ganztag nicht einheitlich ist. Ich habe Ihnen gerade gesagt, wir haben Ganztagsschulen, da werden die Kinder nur aufbewahrt. Wir haben Ganztagsschulen, da haben wir in Anführungszeichen zwar jemand, der die Hausaufgaben begleitet, aber nicht in Abstimmung ist mit den Lehrerinnen und Lehrern. Und wir haben das beste Modell, das Ganztagsmodell, wo die Abstimmung mit dem Lehrpersonal erfolgt, was die Inhalte angeht, die Lehrinhalte, und wurde sogar auch qualifiziertes Lehrpersonal diese Lehrinhalte dann vermittelt. Das ist das, wo wir hinwollen. Wir haben jetzt im Grunde so eine Transitphase. Es ist weder Fleisch noch Fisch. Und das müssen wir ausbauen. Aber die Kritik ist eine konstruktive. Wir bieten ja Lösungen und wir sehen ja, dass das ein perspektivischer Weg gegangen werden muss an der Stelle.
Sie haben es vorhin angesprochen, Sie sind nicht ganz einer Meinung mit dem, was in der Schulpolitik hier passiert. Sie haben viele Kritikpunkte. Ja. Jetzt haben wir einen besprochen. Vielleicht können Sie mir noch zwei sagen, die Ihnen ganz besonders wichtig sind.
Ja, das ist zum einen die Anzahl der Lehrkräfte, die wir haben. Wir reden immer von 104 oder 105%. Das ist nur auf dem Papier so. Die andere Kritik ist die Qualität der Lehrkräfte oder des Personals, was wir einstellen. Das sind unsere beiden Hauptkritikpunkte derzeit.
Was ich noch ganz interessant finde bei all der Kritik, die Sie anzubringen haben, dann sehe ich hier mit Ihnen jemand, der einen guten Weg gehen konnte, auch aufgrund des Schulsystems in Deutschland, und der auf der anderen Seite aber sagt, das läuft alles nicht so gut, müsste viel besser laufen. Sie sind doch eigentlich der beste Beweis dafür, dass es hier gut laufen kann, selbst wenn man aus einem, ich nenne es jetzt mal, eher bildungsferneren Elternhaus sogar stammen kann.
Okay, jetzt bin ich mal ganz frech, das erlaube ich mir. Ich sehe mich nicht als Regelfall. Ich hatte einfach in vielen, vielen Dingen ganz, ganz viel Glück, dass das so geklappt hat. Ich hatte Lehrer an der Realschule, die mich gefördert haben, und zwar sehr persönlich gefördert haben, in Situationen, wo ich dachte, ich gebe auf. Die gleiche Situation hatte ich auch auf dem Gymnasium. Ich hatte sehr, sehr viel Glück. Ich habe einen Bildungsweg eingeschlagen, den die meisten in meinem Umfeld, das kann ich im Rückblick sagen, nicht so gehen konnten, weil sie dieses Glück nicht hatten. Und ich möchte einfach die Komponente Glück aus unserem Bildungssystem draußen haben. Und dafür arbeiten wir alle, der gesamte Landeselternbeirat, nicht nur ich, dass wir diesen richtigen Weg finden, das zu machen. Und die ganzen äußeren Einflüsse wie eben Glück und Elternhaus und Herkunft und Migrationsstand und dergleichen komplett aus der Bildung entfernen können.
HR Info, das Interview mit Korhan Ekinci, neuer Vorsitzender des Landeselternbeirats in Hessen. Wir haben jetzt viel gesprochen über Chancengleichheit, über Glück. Ich würde ganz gerne auch noch mal kurz über Herkunft sprechen. Sie haben gesagt, Sie sind Deutscher, Ihre Familie hat Wurzeln in Griechenland, in der Türkei, und seit vielen Generationen sind Sie schon hier in Deutschland, Ihre Familie. Der Name hört sich natürlich nicht deutsch an. Was hat das möglicherweise für Auswirkungen auch auf eine Schulkarriere? Interessiert mich, weil wir ja gerade eine sehr, sehr große Diskussion noch mal haben um Diskriminierung, um Rassismus bei Menschen mit Migrationshintergrund. Welche Erfahrungen haben Sie persönlich gemacht?
Meine persönlichen Erfahrungen sind ja einige Jahrzehnte her. Deswegen ist das vielleicht nicht auf heute anwendbar. Trotzdem möchte ich ein bisschen davon erzählen. In der Grundschule konnte ich mich noch so sehr anstrengen. Da war ich halt immer der Türke in der Klasse. Allein deswegen schon, weil ich im gut bürgerlichen Berlin-Zehlendorf aufgewachsen bin. Ich war der Einzige mit einem nicht klassisch deutschen Namen in der Klasse viele Jahre. Irgendwann hatten wir dann Schülerinnen und Schüler aus Polen und aus Tschechien dabei. Da hat sich das aber nicht entspannt. Dann waren die halt die Polen und die Tschechen. Dann wurde es irgendwie immer normaler, dass eben jemand plötzlich keinen Rufnamen mehr hatte, sondern einen Ländernamen. Ja, der Pole, der Türke. Ich habe damit umzugehen gelernt. Das hat bei mir immer nur dazu geführt, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich erst recht Deutscher. Ja, das lasse ich mir von euch nicht sagen, was ich bin. Also Diskriminierung durch Lehrkräfte habe ich eigentlich nicht erfahren. Nein, kann ich nicht sagen. Ich empfand mein Leben lang die Noten, die ich bekommen habe, als fair. Ja, auch wenn ich hier und da mal gedacht habe, ach komm, das ist doch jetzt etwas, da kann man doch mal 5 gerade sein lassen, aber wer kennt das nicht? Also das Thema Migrationshintergrund hat für mich in der Schulzeit eigentlich keine große Rolle gespielt.
Aber Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie das Thema Migrationshintergrund in Ihrem normalen Leben sozusagen regelrecht verfolgt.
Ja, das verfolgt mich, ja, das ist so. Denn wir hatten Sie auch hier in diesem Gespräch, bei den Kurzfragen, wo kommen Sie eigentlich her? Also wenn ich sage, ich komme aus Berlin, dann sagen die Leute, ja, wackeln mit dem Kopf, verdrehen die Augen und sagen, aber eigentlich, also dass man in Berlin gezeugt und zur Welt gekommen ist, das reicht den meisten Menschen als Antwort nicht aus. Die wollen dann wissen, wo kommt denn eigentlich der Name her? Und
kann
warum,
auch Neugierde sein.
Ja, es kann natürlich auch Neugierde sein, genau. Das will ich nicht als Rassismus darstellen, sondern es ist einfach ein Thema, was einen verfolgt. Ja? Und dann beantworte ich das auch immer so, wie ich es hier mache. Also ich nehme es den Leuten nicht übel, wenn sie nach dem Namen fragen. Es interessiert mich ja auch. Ich interessiere mich ja auch dafür, was die Namensbedeutungen der Kollegen sind. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Kollegen, der heißt Nicklich. Da wollte ich wissen, was das heißt. Ein Kollege heißt Denhardt. Da wollte ich auch wissen, was das heißt. Das ist Neugier. Das ist in Ordnung. Die Schwelle zum Rassismus ist da noch viel, viel weiter weg. Ja, das sehe ich da ganz entspannt.
Trotzdem, muss Schule auch da was machen?
Jetzt die Verantwortung auf die Schule umzuwälzen, halte ich für falsch. Denn auch die Lehrerinnen und Lehrer sind ja ein Querbild unserer Gesellschaft. Es ist eine gesellschaftliche Herausforderung, dass es völlig normal ist, dass jemand, der Kohan mit Vornamen heißt, ganz natürlich ein Deutscher sein kann, wie jemand, der Daniel mit Vornamen heißt. Das ist eine Entwicklung, die die USA historisch zum Beispiel ganz selbstverständlich inhärent hatte und wir in Deutschland auch ganz normal in den folgenden Jahrzehnten erleben werden, dass diese Frage, ob bist du Deutscher, dann gar nicht mehr gestellt wird, auch in der Schule nicht.
Jetzt haben wir noch eine Sache in der Schultüte und zwar den Tintentod oder auch Tintenkiller genannt.
Tintenkiller.
Den kennt jeder noch aus der Schule. Da kann man Sachen, die man mal hingeschrieben hat, die einem nicht gefallen, wegmachen und kann was drüber schreiben, was dann bleibend ist. Jetzt Ihre Chance. Was das Schulsystem angeht, was würden Sie gerne ausradieren oder wegradieren und drüber schreiben?
Okay, eine kurze Antwort. Darf ich auch 2 Dinge wegradieren und neu schreiben? Erstens die Ausbildung der Lehrer. Würde ich komplett an einer Hochschule neu aufschreiben wollen. Zweitens Inklusion. Würde ich nochmal an Anfang nehmen und nochmal neu mir ausdenken wollen.
Also Sie meinen das gemeinsame Lernen von behinderten und nicht behinderten genau. Kindern?
Ja, weil derzeit, wie Inklusion derzeit, wie es gelebt wird, führt eigentlich nur dazu, dass wir das tolle Konzept der Förderschulen einfach abschaffen und dort die Förderschulen schließen und im Grunde sowohl die inklusionsbedürftigen Kinder als auch die Lehrkräfte völlig alleine lassen in der Situation, wo sie in inkludierten Klassen sind. Also das funktioniert derzeit nach der Ansicht des Landeselternbeirats einfach nicht. Ja, die Erfahrungen und auch die Hilferufe der Lehrkräfte, die nehmen wir sehr laut und sehr ernst wahr.
Das war HR Info, das Interview heute mit dem neuen Vorsitzenden des Landeselternbeirats in Hessen, Kohan Ekinci. Mein Name ist Heidi Radwilas. Wenn Sie das Interview noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das unter hrinforadio.de.